SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am gefährlichsten ist's daheim. 2/3 aller Tötungsdelikte in der Schweiz gehen auf häusliche Gewalt zurück. Und wahrscheinlich sei es noch schlimmer.
Es ist ein Teil der Klientinnen, der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die überhaupt darüber, über die Polizeistatistik erfasst werden,
sagt die Expertin. Dank ihnen werden Leberkranke wieder gesund. Der Nobelpreis in Medizin geht an 3 Forscher, die das Hepatitis-C-Virus entdeckt haben. Lichter löschen in Paris. Unter der Corona-Pandemie leiden Bars und Restaurants jetzt noch mehr. Zürich, die Welthandelsstadt. Einst stark verbunden mit dem Sklavenhandel. Und Zürich ist da nicht allein, zeigt eine Studie. Wie soll die Gesellschaft heute mit dieser Vergangenheit umgehen? Einer der Verfasser der Sklavereistudie, Historiker Marcel Brengert, ist im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Es geschieht in den eigenen 4 Wänden, da wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Verbale Gewalt, aber auch Schläge, physische Gewalt, manchmal bis zum Tod. Häusliche Gewalt nimmt in der Schweiz zu, kontinuierlich, besorgniserregend. Im vergangenen Jahr hat die Polizei in der Schweiz rund 17'000 solcher Straftaten registriert. Das sind rund 6% mehr als 2018. Und eine Besserung scheint nicht in Sicht. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Für 29 Menschen endete 2019 der Streit zu Hause tödlich. Nach Angaben der Bundesstatistik bedeutet das, 2/3 aller Tötungsdelikte fielen im letzten Jahr unter häusliche Gewalt. In 1/3 der Fälle häuslicher Gewalt handelte es sich um Tätlichkeiten, gefolgt von Drohungen, Beschimpfungen und einfacher Körperverletzung. Die Hälfte aller erfassten Straftaten häuslicher Gewalt geschieht in einer bestehenden Partnerschaft. Etwas weniger waren es die ehemaligen Partner und Partnerinnen, die psychische und/oder physische Gewalt anwandten. In der Mehrheit der Fälle kamen die Frauen zu Schaden in rund 70%. In knapp 30% der häuslichen Gewalt waren Männer die Opfer. Gemäß Bundesstatistiker sind diese Zahlen seit Jahren stabil. Für Beratungsstellen ist die Polizeistatistik nur die Spitze des Eisberges. Susanne Peter, die der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz vorsteht, sagt es so.
Es ist ein Teil der Klientinnen, der Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die überhaupt darüber, über die Polizeistatistik erfasst werden. Wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich jede 4. Frau von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann müssten diese Zahlen sehr, sehr viel höher sein. Und wir wissen auch, dass es eben viele Gründe gibt, warum Frauen, die von Gewalt betroffen sind, nicht zur Polizei gehen.
Da ist etwa die Angst vor noch mehr Gewalt, die Angst um gemeinsame Kinder oder auch die Angst davor, dass der Ruf des in der Öffentlichkeit bekannten Mannes Schaden nehmen könnte, mit unabsehbaren Folgen. Noch nicht in der Statistik ist die Situation des laufenden Jahres. Unter dem Eindruck des Lockdowns im Frühling waren die Befürchtungen groß, dass die häusliche Gewalt wie in anderen europäischen Ländern auch in der Schweiz zunehmen könnte. Doch es blieb ruhig, erinnert sich Susanne Peter, die auch Geschäftsführerin des Frauenhauses in Zürich ist.
Wir können uns das eigentlich nur so erklären, dass die Frauen ja gar nicht wirklich in der Lage waren, sich in diesen Lockdown-Situationen, wo die Männer zu Hause auch waren, wo die Kinder von der Schule suspendiert waren, dass sie sich gar nicht die Hilfe organisieren konnten, also gar nicht in der Lage waren zu telefonieren.
Deshalb sei auf nationaler Ebene eine Informationskampagne gestartet worden, die etwa in Apotheken auf Hilfsangebote hinwies. In den Regionen habe es angepasste Angebote gegeben.
Das waren Versuche, an die Frauen zu gelangen, die zu Hause sozusagen unter erschwerten Bedingungen häusliche Gewalt erlebt haben. Unserer Meinung nach hat das keinen direkten Einfluss gehabt auf deren Verhalten.
Konkret, es hätten sich deshalb nicht mehr Gewaltbetroffene an sie gewandt. Im Sommer dann versuchten die Kantone, sich ein Bild zu machen. Dabei stellten sie fest, die Situation war regional sehr unterschiedlich. Mehr Anfragen bei Opferberatungsstellen und Frauenhäusern gab es zum Beispiel in den Räumen Zürich und Basel sowie in den Regionen der Ost- und Zentralschweiz. Zur aktuellen Lage sagt Susanne Peter:
Jetzt nach der Aufhebung des Lockdowns kam es vermehrt wieder zu Telefonen und Aufnahmen. Die Frauenhäuser sind auch praktisch alle voll in der aktuellen Situation jetzt.
Auch in normalen Jahren sind die Plätze im Winterhalbjahr besser gefüllt als in der warmen Jahreszeit. Die Fachleute können also keine Entwarnung geben.
Christine Wanner. Themenwechsel. In der Schweiz stehen wieder Wohnungen leer, mehr Wohnungen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Anneliese Achtermann.
Die Zahl der leeren Wohnungen ist im letzten Jahr zum 10. Mal in Folge angestiegen. Das zeigt die Leerwohnungszählung des Bundesamtes für Statistik. Mitte diesen Jahres standen fast 79.000 Wohnungen und Einfamilienhäuser zum Kaufen oder Mieten leer. Das sind 4,6% mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Am meisten leere Wohnungen gibt es im Kanton Solothurn, gefolgt von den Kantonen Tessin und Aargau. Am wenigsten in den Kantonen Genf, Zug und Zürich. Zwar haben im August mehr Schweizerinnen und Schweizer Ferien im eigenen Land gemacht, trotzdem haben die Hotels hierzulande weniger Übernachtungen verzeichnet. Die Gäste aus dem Ausland fehlten. Laut dem Bundesamt für Statistik wurden im August 3,2 Millionen Logiernächte gezählt, etwas weniger als noch im Juli, aber deutlich mehr als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Übernachtungszahlen im August um 28% zurück. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind von Freitag bis heute Morgen 1548 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Wochenende hatte das BAG keine Infektionszahlen bekannt gegeben, sondern die Zahlen heute zusammengezählt veröffentlicht. Der 7-Tage-Schnitt liegt laut SRF Data bei 421 Fällen. Das sind 25% mehr als in der Vorwoche. Das Testvolumen ist im 7-Tage-Schnitt gesunken um 8%. Das Bundesamt meldet außerdem 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich in Quarantäne begeben. Sie habe letzten Dienstag einen Termin mit einer Person gehabt, die nun positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, twitterte von der Leyen. Deshalb werde sie sich bis morgen isolieren, entsprechend der geltenden Regeln. Von der Leyen war zuletzt am Donnerstag auf das Coronavirus getestet worden, mit negativem Ergebnis. Heute wird sich die EU-Kommissionspräsidentin nach eigenen Angaben erneut testen lassen. Am Donnerstag und Freitag hatte von der Leyen am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen. In Neuseelands größter Stadt Auckland werden am Mittwoch sämtliche Einschränkungen aufgehoben, die wegen der Corona-Pandemie beschlossen wurden. Nach 10 Tagen ohne Ansteckungen innerhalb des Landes sei dies gerechtfertigt, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern. Allerdings warnte sie davor, wieder nachlässig zu werden. Sie appellierte an die Selbstdisziplin der Menschen. Bisher wurden in Neuseeland rund 1500 Corona-Infektionen und 25 Todesfälle registriert. Das Land gilt als sehr erfolgreich im Kampf gegen das Coronavirus. Die Ems-Gruppe hat im dritten Quartal des Jahres 451 Millionen Franken umgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von gut 13%, wie der Chemiekonzern mitteilt. Zum Minus habe vor allem die Corona-Pandemie beigetragen, auch wenn sich die Auftragslage im dritten Quartal deutlich verbessert habe. Die Lockerung der Corona-Maßnahmen und die Unterstützung durch den Staat hätten wieder Vertrauen und Zuversicht bei Konsumenten und Unternehmen geschaffen. Gewinnzahlen gibt Ems zu den ersten 9 Monaten jeweils nicht bekannt. Das Wetter. Am Nachmittag ist es oft bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem im Osten und Süden. Regen fällt hauptsächlich im Westen und am Jura. Es ist windig bei 14 Grad, im Süden gibt es 17 Grad. Morgen geht es wechselhaft und windig weiter. Es gibt immer wieder Schauer bei Temperaturen um die 16 Grad. Im Süden ist es nur selten nass bei 17 Grad.
Der Nobelpreis für Medizin ist dieses Jahr leicht verständlich. Ausgezeichnet werden 3 Forscher, die das Hepatitis-C-Virus entdeckt haben. Dank ihrer Forschung kann Hepatitis C jetzt geheilt werden. Frage an Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler, damit wir das Ausmaß dieser Entdeckung verstehen. Wie viele Menschen leiden an Hepatitis C, das die Leber befällt? Und wie gefährlich war die Krankheit bisher?
Also es ist eine sehr häufige Krankheit. Es sind etwa 70 Millionen Menschen weltweit betroffen. Das ist die Zahl der WHO, also 1% der Weltbevölkerung. Und vermutlich ist das recht tief gegriffen. Andere Quellen gehen von weit höheren Zahlen aus. Es ist auch so, dass etwa 400.000 Menschen jährlich an Hepatitis C sterben, an Leberkrebs oder Leberzirrhose, den Langzeiteffekten oder Folgen dieser chronischen Leberentzündung. In der Schweiz leben etwa 40.000 Personen mit Hepatitis C und bei uns sind es vor allem Drogenkranke, die überdurchschnittlich häufig betroffen sind wegen Infektionen durch unsaubere Spritzen.
Jetzt kann Hepatitis C geheilt werden. Was haben denn die drei Forscher genau herausgefunden?
Ja, sie haben vor allem herausgefunden, was denn genau der Grund ist, warum manche Menschen nach Bluttransfusionen über die Jahre eine Leberzirrhose oder Leberkrebs entwickeln, also nach einer langen Zeit ohne Symptome. Hepatitis C ist eine stille Krankheit, die ohne entsprechende Tests erst entdeckt wird, wenn sie eben große Probleme macht. Lange war nicht klar, was genau denn in den Bluttransfusionen die EmpfängerInnen krank machte. Harvey J. Alter merkte dann Ende der 1970er Jahre, dass es ein Virus sein muss. Danach brachte es aber noch seine Zeit, bis das Virus identifiziert war. Und Michael Horton war es, der das Genom des Virus wirklich entschlüsseln konnte. Charles Rice, der dritte Geehrte, konnte dann mit Versuchen an Schimpansen zeigen, dass das Virus alleine schuld ist an der Infektion, also dass da nicht nur auch andere Faktoren im Spiel sind.
Also man hört es ist wirklich ein langer Weg, der da gegangen werden musste. Wie kommt man denn von der Entdeckung zum Heilmittel?
Ja, was es bis jetzt gibt, sind antivirale Medikamente, also Medikamente, die direkt gegen die Viren wirken. Einen Impfstoff gibt es noch nicht, das wäre natürlich das Ziel. Bei den anderen beiden großen Hepatitis-Typen A und B gibt es schon eine Impfung. Eine Entdeckung wie diese aber jetzt von diesen drei Geehrten, die ist eben schon sehr wichtig. Also, dass man einen Steckbrief des Virus überhaupt erstellen konnte, das hilft, zuerst ganz grundsätzlich herauszufinden, wo und wie es übertragen wird und wie man es eben auch verhindern kann, zum Beispiel mit sauberen Spritzen der Drogenkonsumenten und Tests der Blutspenden.
Eine Impfung gibt es, wie gesagt, nicht. Wie sieht denn die Behandlung von Hepatitis C heute aus?
Es gibt keine Impfung, aber heute ist es dennoch sehr unkompliziert, Hepatitis C zu behandeln. Sie ist heilbar und in den allermeisten Fällen, das zeigen Studien, scheint sich auch die Leber recht gut oder sehr gut sogar zu erholen. Die neuen Medikamente, die sind also extrem gut, aber sie sind eben auch extrem teuer. Und das ist wirklich ein grosses Problem, nicht nur für unser Gesundheitswesen, sondern gerade für jene Weltregionen, in denen Hepatitis C noch verbreiteter ist. Und das sind vor allem ärmere Regionen, zum Beispiel Afrika und auch Teile Asiens, aber auch Ost- und Südeuropa.
Besten Dank für diese Einordnung des Medizin-Nobelpreises. Danke an die Wissenschaftsredaktion Katrin Boxler. Das erwartet Sie noch im Rendezvous. Fermé, geschlossen. Das Schild wird in den kommenden zwei Wochen an manchem Gastrobetrieb hängen. Paris und sein Problem mit Corona. In Brasilien wiederum soll das Virus bei den Wahlen helfen. Oder besser gesagt, die chinesische Impfung dagegen. Und wer die Morgenröte erblicken wird, die Linken oder die Rechten in Griechenland, das wird sich übermorgen zeigen nach einem Marathonprozess gegen Rechtsradikale. Paris, die Stadt der Lichter. Paris, die Stadt der Boulevards, der Cafés und Brasserien. Paris, Stadt der Museen und Anziehungspunkt für Millionen Touristinnen und Touristen aus aller Welt. All das wird im Moment überschattet von den Massnahmen zur Eindämmung von Corona. Für Frankreichs Hauptstadt gilt ab sofort die maximale Alarmstufe. Frage an unseren Korrespondenten Daniel Voll. Was heißt denn das jetzt konkret, maximale Alarmstufe dort bei Ihnen in Paris?
Das heißt zum Beispiel, dass ab morgen alle Bars geschlossen bleiben. Öffnen dürfen nur noch Restaurants oder Brasserien, die als Hauptgeschäft Essen anbieten, aber mit einer Reduktion des Platzangebotes und mit einem strengen sanitarischen Konzept. Einschränkungen gibt es auch für Sportveranstaltungen, auch Messen und Kongresse werden für die kommenden 14 Tage abgesagt. Auch in den Hochschulen wird der Lehrbetrieb eingeschränkt, die Vorlesungen und auch andere Lehrveranstaltungen, da wird die Platzkapazität um die Hälfte reduziert. Auch Turnhallen und Schwimmbäder werden geschlossen. Einschränkungen gibt es auch auf öffentlichem Grund. Ansammlungen von über 10 Personen werden verboten. Also keine größeren Treffen in Parks zum Beispiel mehr. Auch Familienfeste werden eingeschränkt. Keine Hochzeitsfeier mehr in den nächsten 14 Tagen.
Es ist also eine ganze Liste, die Sie uns da jetzt präsentiert haben. Warum denn plötzlich jetzt diese Dringlichkeit?
Ja, so unerwartet kommen diese Einschränkungen nicht. Bereits vor einer Woche, als Marseille als erste Großstadt Frankreichs in die höchste Alarmstufe versetzt wurde, da wurde über Paris diskutiert. Paris und die engere Agglomeration, die sogenannte La Petite Couronne, die waren nicht weit von den Zahlen in Marseille entfernt.
Weshalb hat sich Corona überhaupt in Paris so stark ausgebreitet und wo vor allem? Weiß man das?
Das weiß man. Am stärksten verbreitet im Moment ist Covid-19 in den Departementen direkt an Paris angrenzend, vor allem in Haute-de-Seine und Val-de-Marne. Im Stadtkern, dem eigentlich Paris, wenn das zum Beispiel Touristen kennen, da sieht es etwas besser aus. Wenn Sie nach den Grundfragen stark angestiegen sind, die Zahlen mit dem Ende der Ferien, der sogenannten Rentrée, hat sich die Situation drastisch verschlechtert. Eben nicht nur in der Innenstadt, sondern mehr noch in umliegenden Departementen. Und das sieht man vor allem auch an den Hochschulen, wo das Virus sehr stark verbreitet ist. Unter Jungen ungefähr 40% aller Ansteckungen geschieht offenbar im universitären Bereich. Bei Jungen verläuft die Krankheit zwar milder, aber sie übertragen es eben auch an Ältere. Das zeigt sich auf den Intensivstationen. Die Belegung dort hat sich im September teilweise innerhalb von wenigen Tagen verdoppelt. Und im Moment sind die Intensivstationen zu 36% mit Covid-19-Patienten belegt. Bereits werden weniger dringende Operationen verschoben, zum Teil bis ins kommende Frühjahr.
Noch ein Stichwort Tourismus. Sie haben gesagt, in der Innenstadt ist es noch nicht so schlimm. Wie viele Besucherinnen und Besucher sind denn jetzt überhaupt noch in der Stadt?
Es hat Touristen und Touristinnen aber deutlich weniger als gewöhnlich. Das sagen vor allem die Hoteliers, die seit dem Ende des Stillstands über leere Zimmer klagen. Sie merken diesen Einbruch beim Tourismus, aber auch im Alltag. Museen zum Beispiel, die sonst überlaufen sind, wo sie bei Ausstellungen lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Da hat sich einiges verändert. Konkret müssen Sie seit Sommer bei allen Museen eine elektronische Reservation machen. Die Zahl der Eintritte pro halbe Stunde wird damit beschränkt, aber es gibt kaum mehr Wartezeiten.
Lassen sich jetzt die wirtschaftlichen Folgen dieser neuesten Maßnahmen mit den bisherigen Maßnahmen zusammen, eben zum Beispiel diese besonderen Vorkehrungen auch beim Museumsbesuch, lässt sich dieser Verlust in Zahlen ausdrücken?
In Zahlen wird es sehr schwierig sein, aber die Wirte klagen, dass es massive Einbrüche geben wird, denn selbst wenn sie offen bleiben, ihr Lokal offen halten können, sie werden dies ganz massiv spüren.
Danke für diesen Einblick aus Paris, Daniel Voll. So wollen also die Behörden in Frankreich die weitere Ausbreitung von Covid-19 bekämpfen. In Brasilien schreibt Corona zurzeit noch eine andere Geschichte. Es geht um Impfungen gegen das Virus. In Sao Paulo, dem bevölkerungsreichsten Teilstadt in Brasilien, wird schon ab Mitte Dezember massiv gegen das Coronavirus geimpft. 60 Millionen Impfdosen sind bestellt. Sie werden in Brasilien hergestellt. Die Technologie liefert der chinesische Pharmakonzern Sinovac. Noch laufen Testreihen, doch der Gouverneur von Sao Paulo gibt Gas. Auch aus politischen Gründen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann berichtet.
Für João Doria ist die Corona-Vax-Impfung aus China ein sicheres Produkt. Das hätten die Tests an 50.000 chinesischen Bürgern gezeigt, sagt der Gouverneur von São Paulo vor den Medien.
Mostraram um baixo índice de apenas 5.3 de efeitos adversos e de baixa gravidade.
Nur 5% der Probanden hätten sich über leichte Beschwerden beklagt, hauptsächlich über Schmerzen an der Einstichstelle. Ob und wie Coronavax wirkt, ist unklar. In China laufen die entsprechenden Tests der dritten Phase erst seit Juli. Genauso in Brasilien. Getestet wird die Impfung im Bundesstaat São Paulo. 9.000 brasilianische Ärzte und Pflegerinnen erhalten Coronavax. Bald beginne man mit der Auswertung der Ergebnisse, verspricht der brasilianische Studienleiter.
A partir do dia 15 de outubro poderemos ter o aparecimento dos resultados de eficácia que permitirão
Ab Mitte Oktober werden erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der Impfung vorliegen. Dann wissen wir, wie hoch die Immunantwort ausfällt und ob der Schutz mit der Zeit abfällt oder anhält. Sind die Resultate gut, so werden wir schnell massiv impfen lassen, sagt Dimas Kovas. Tempo macht vor allem João Doria, der Gouverneur. Er nimmt sich vor, der erste Politiker in Brasilien zu sein, der mit einer Impfung eine Waffe anbietet gegen das Coronavirus.
Der erste Lot von 5 Millionen Dosen der Coronavac chegará agora no mês de outubro.
Die ersten 5 Millionen Dosen aus China treffen schon diesen Oktober ein, erklärt der rechtsgerichtete Politiker. Und dann soll alles wie am Schnürchen laufen. Zwischen Mitte und Ende Dezember will Doria 46 Millionen Impfdosen verabreichen lassen, bis Ende Februar nächsten Jahres weitere 9 Millionen. Die Übereinkunft mit der chinesischen Herstellerfirma hat Gouverneur Doria auf eigene Faust getroffen, an der Zentralregierung vorbei. Der Deal umfasst insgesamt 60 Millionen Impfdosen. Der größte Teil davon will der Teilstaat São Paulo in eigener Regie herstellen, dank einer Fabrik, die João Doria gerade bauen lässt, mit Spendengeldern und Bundeszuschüssen. Doch es geht nicht allein um die Volksgesundheit. Der ehrgeizige Gouverneur von São Paulo gibt Gas, weil er bei den nächsten Präsidentenwahlen gegen den amtierenden Jair Bolsonaro antreten und diesen bezwingen will. João Doria inszeniert sich dabei selbst als den Impfpionier. Gelingt es ihm als erstem brasilianischen Länderverantwortlichen, mit dem chinesischen Vakzin Erfolg zu haben, so könnten seine Pläne aufgehen. Denn seit Beginn der Epidemie hat Präsident Jair Bolsonaro nur Gespött und faule Sprüche übrig für das Virus. Corona sei wie eine kleine Grippe, Masken tragen und Abstandsregeln allein etwas für Schwächlinge und Angsthasen. Dabei verzeichnet Brasilien schon bald 5 Millionen Angesteckte und mehr als 140.000 Todesopfer.
Es war ein politischer Mord, der Griechenland erschütterte. Der linke Rapper Pavlos Vissas wurde von einem Mitglied der neofaschistischen Partei Goldene Morgenröte niedergestochen. Die Polizei fasste den Täter noch am Tatort. Kurz darauf wurde die gesamte Führung der Goldenen Morgenröte festgenommen. Es folgte einer der größten Strafprozesse Griechenlands mit 69 Angeklagten und hunderten Zeugen. Denn neben dem Mord an Pavlos Vissas vor 7 Jahren ging es um mehrere versuchte Morde an Migranten und Gewerkschaftern. Und um die zentrale Frage, ist die Goldene Morgenröte eine Partei oder ist sie auch eine kriminelle Vereinigung? Übermorgen beantwortet das Gericht endlich diese Frage. Aus Athen berichtet Rodothea Seralidou.
Petros Konstantinou ist seit Jahren aktiv im Kampf gegen die Goldene Morgenröte. Der 59-jährige Athener Stadtrat koordiniert die Bewegung gegen den Rassismus und die faschistische Bedrohung, eine der bekanntesten griechischen Antifa-Initiativen. Seit den 1990er Jahren habe es immer wieder Angriffe der Goldenen Morgenröte gegen Migranten und Linke gegeben, sagt Konstantinou. Mit ihrem Einzug ins Parlament im Jahre 2012 nahmen die Angriffe zu. Von der Polizei hätten die Opfer meistens keine Hilfe zu erwarten gehabt, sagt er. Die Polizei tolerierte die Goldene Morgenröte nicht nur, sie gab ihr sogar Rückendeckung. Das war skandalös. Es gab Angriffe am helllichten Tag in Anwesenheit der Polizei. Die Opfer, die eine Anzeige erstatten wollten, wurden weggeschickt oder verhaftet, da es oft Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis waren. Erst mit dem Mord an Pavlos Vissas änderte sich das. Zu groß war die Empörung in der griechischen Gesellschaft. Es gab große Demos und Streiks, sodass am Ende alle Parlamentsmitglieder der Partei festgenommen wurden. Vor Gericht wurden mehrere Straftaten zusammengeführt. Neben dem Mord an Pavlos Vissas, dem versuchten Mord an zwei Ägyptern und an linke Gewerkschafter, geht es darum, ob die Parteispitze der Goldenen Morgenröte eine kriminelle Vereinigung gegründet und geführt hat. Ein Vorwurf, den die Spitze der Goldenen Morgenröte von Anfang an von sich gewiesen hat. Die verübten Morde und versuchten Morde seien einzelne Straftaten, mit denen die Parteispitze nichts zu tun gehabt habe, so ihre Verteidigungslinie. Die 45-jährige Journalistin Eleftheria Kumandu ist Gründungsmitglied des Golden Dawn Watch, eines unabhängigen Beobachtungsorgans des Strafverfahrens gegen die Goldene Morgenröte, und hat den Prozess von Anfang an mitverfolgt. Der Mord an Pavlos Fissas sei ein sehr gutes Beispiel für die organisierten kriminellen Strukturen der neofaschistischen Partei, sagt sie. Alles fing mit einer Auseinandersetzung in einem Café an. Sofort hat der eine den anderen informiert, vom Rang niedrigsten zum Rang höchsten, bis hin zum Anführer der Goldenen Morgenröte, Michaloliakos. Von oben wurden die Befehle erteilt, sich zu treffen und dem Opfer aufzulauern. Es folgte eine SMS an die Mitglieder der Region, alle ins Büro, jetzt. Alles ist sehr schnell passiert, was zeigt, dass die Goldene Morgenröte ihre Mitglieder darin ausgebildet hatte und dass die Mitglieder ihren Rang höheren zu gehorchen hatten. Heute ist die Goldene Morgenröte nicht mehr im nationalen Parlament Griechenlands vertreten. Ein Freispruch könnte die neofaschistische Partei aber wieder stärker machen, sagt Kumandu. Gerade deshalb sei es wichtig, dass nicht nur die Täter der Morde und versuchten Morde verurteilt werden, sondern auch die Parteispitze. Wenn sie nicht verurteilt werden, werden sie sagen können, dass das eine politisch motivierte Anklage war, wegen ihrer rechten Ideologie. Sie wurden aber nicht angeklagt, weil sie Nazis sind. Das sieht das griechische Rechtssystem nicht vor. Sie sind vor Gericht wegen der Taten, die aus dieser Ideologie hervorgehen. Das Athener Strafgericht will am Mittwoch sein Urteil verkünden. Gewerkschaften, Antifa-Studierenden und Schülerorganisationen wollen an dem Tag vor dem Gerichtsgebäude gegen die Goldene Morgenröte demonstrieren. Petros Konstantinou von der Bewegung gegen den Rassismus und die faschistische Bedrohung wird auch dabei sein. Eleftheria Kumandu wird im Gerichtssaal sitzen, als eine von wenigen akkreditierten Journalistinnen. Beide hoffen, dass der Prozess mit der Verurteilung der Goldenen Morgenröte endet. Sicher sind sie sich aber nicht.
Rodotea Seralidou, Ihr Bericht endet da gerade mit einer Überraschung. Die Beobachter sind sich nicht sicher, ob die Goldene Morgenröte verurteilt wird. Gibt es denn nicht genügend Beweise?
Das Ganze hat mit dem juristischen Begriff der kriminellen Vereinigung zu tun. Und die Staatsanwaltschaft hat sich in ihrem Plädoyer dagegen ausgesprochen. Sie sagte, es handele sich bei der Goldenen Morgenröte eben nicht um eine kriminelle Vereinigung im strafrechtlichen Sinne, also nicht um einen dauerhaften Zusammenschluss von Personen, um gezielt Gewalttaten zu tätigen. Und die Richter, die könnten auch anders entscheiden. Und deshalb kann keiner der Beobachter mit Sicherheit sagen, wie das Urteil letzten Endes fallen wird.
Ein Freispruch der Partei würde die Partei wohl politisch wieder stärken.
Sie würde auf jeden Fall versuchen, sich als Opfer des politischen Systems zu präsentieren. Aber nicht nur das. Eine Freisprechung hätte auch ganz klare finanzielle Vorteile. Die Goldene Morgenröte würde etwa 8 Millionen Euro bekommen an Parteifinanzierung. Dieses Geld wurde bisher wegen des laufenden Prozesses zurückgehalten. Und diese Summe würde ihr helfen, sich neu zu organisieren. Sie würde wieder mehr Büros aufmachen und auch stärker präsent sein.
Wie groß ist die Klientel der Partei eigentlich? Oder weiter gefasst, wie viele Wählerprozente haben extrem rechte Organisationen in Griechenland? Wir erinnern uns, in dem Land, das stark von der Migration und von den Flüchtlingen betroffen ist.
Die Goldene Morgenröte ist bei den letzten Parlamentswahlen 2019 knapp unter der 3%-Hürde geblieben und sie ist deshalb auch nicht mehr im nationalen Parlament vertreten. Der Mord an Pavlos Fissas hat dazu geführt, dass viele potenzielle Wählerinnen und Wähler sich von der Goldenen Morgenröte abgewandt haben. Dafür hat es aber eine andere extrem rechte Partei geschafft, die griechische Lösung. Sie hat auch eine ausländerfeindliche und nationalistische Agenda. Es fehlt aber die offene Gewaltbereitschaft der Goldenen Morgenröte. Und die extrem rechte Klientel ist also nach wie vor vorhanden. Und gerade die würde im Falle eines Freispruchs der Goldenen Morgenröte versuchen, sie zurückzugewinnen.
Und falls die Goldene Morgenröte verurteilt würde, was wären dann die Konsequenzen?
Es kann passieren, dass es auch andere Parteien geben wird, die ein ähnliches Gedankengut haben. Aber das ist auch jetzt schon der Fall. Es haben sich nämlich jetzt schon ehemalige Mitglieder der Goldenen Morgenröte zusammengetan, um neue rechtsextreme Parteien zu bilden. Aber eine Verurteilung der Organisation würde der rechtsextremen Szene in Griechenland generell schaden. Es wäre ein Zeichen, dass Organisationen, die ihre Mitglieder in Gewaltbereitschaft trainieren, durchaus strafrechtlich belangt werden. Das wäre ein Zeichen wirklich. Ein Freispruch hingegen wäre ein Zeichen in die entgegengesetzte Richtung, dass auch bei Gewalt nur derjenige belangt wird, der gefasst wird und nicht auch die Organisation, die dahinter steckt.
Wir dürfen also gespannt sein auf das Urteil am Mittwoch. Besten Dank nach Athen, Rodothea Seralidou. 13 Uhr. Sklaverei. Im 18. Jahrhundert ein Teil der Realität. Auch Zürich hatte Verbindungen zur kolonialisierten Welt. Aber nicht nur Zürich, auch andere Schweizer Städte. Wie die Verbindungen waren und wie das damals gesehen wurde, darum geht es im Tagesgespräch, hier im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annalisa Achtermann.
Den Nobelpreis für Medizin teilen sich in diesem Jahr drei Forscher, die beiden US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice und der Brite Michael Horton. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm ehrt die Forscher für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Mehr als 11.000 Personen sind in der Schweiz im letzten Jahr Opfer geworden von häuslicher Gewalt. Das Bundesamt für Statistik BFS hat mehr als 19.000 Straftaten im häuslichen Bereich registriert. Das sind rund 6% mehr als im Vorjahr. In Paris und der direkten Umgebung hat die Regierung Frankreichs die maximale Alarmstufe ausgerufen, wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen. Damit treten verschärfte Maßnahmen in Kraft, wie etwa die Schließung von Cafés und Bars. Die Maßnahmen sollen ab morgen für 2 Wochen gelten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.